NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Heute mit diesen Themen. Poetry Slam unter dem Kreuz. Wie kann der Gottesdienst attraktiver werden? Die Moschee im Kiez lassen. Zur Debatte um die liberale Moscheegemeinde in Berlin. Ein Herz und eine Seele. Kulturstaatsministerin Grütters spricht in Hannover über Zukunft der Reformation. Und ausgezeichnetes Schulprojekt aus Hamburg. Deutsche Bischofskonferenz vergibt Preise gegen Fremdenfeindlichkeit. Am Mikrofon begrüßt sie Andrea Schwietzer. Poetry Slam im Gottesdienst? Klar, wieso nicht? Zum Beispiel in Hannover, wo Jugendliche mit ihren selbst gedichteten Texten den Gottesdienst mitgestalten. Denn neue Wege sind gefragt, wollen die Geistlichen nicht vor nahezu leeren Bänken predigen. Michael Hollenbach hat sich auf die Suche begeben nach klassischen und neuen Gottesdienstformen.
Sonntagmorgen um 10 in der evangelischen St. Andreaskirche. Ein normaler Gottesdienst in einer der Hildesheimer Innenstadtkirchen. Rund 50 Christen sind heute in den Gottesdienst gekommen. Pastor der St. Andreasgemeinde ist Detlef Albrecht.
Das ist dann natürlich eine Veranstaltung, die Menschen erreicht, die sich dafür interessieren. Die Menschen, die damit aufgewachsen sind, die schätzen unseren Gottesdienst sehr.
Ein traditioneller Gottesdienst auf hohem liturgischen Niveau. Doch die St. Andreasgemeinde hat nicht nur 50, sondern 5000 Gemeindemitglieder. Das bedeutet, 99% kommen nicht zum zentralen Kult ihrer Kirche.
Es ist gleichzeitig natürlich schwierig, Menschen, die das nicht so kennen, dafür zu gewinnen.
Selbst viele Kirchenmitglieder kennen die Rituale und Gebete, die Lieder und Liturgie nur noch bruchstückhaft, sagt Pastor Detlef Albrecht, der seine Pfarrerskollegen in Gottesdienstfragen professionell berät. Seine Vorstellungen eines anderen Gottesdienstes? Man müsste für jene, die nur noch selten das Gotteshaus aufsuchen, die Liturgie zusammenkürzen. Der Gottesdienst dürfe keine One-Man-Show sein, die Predigt müsse man interaktiv gestalten, mit Rückfragen und Kommentaren. Und die Prediger sollten an ihren Inhalten arbeiten.
Ich stelle mir vor, dass man sich bei diesen Gottesdiensten dann nicht mehr nach den biblischen Texten orientiert, die vorgegeben sind für die Sonntage, sondern nach den Themen fragt, die die Menschen bewegen.
Neue Wege geht die hannoversche Melanchthon-Gemeinde. Kanzel macht Worte, so heißt eine Gottesdienstreihe, in der in diesem Jahr an 12 Sonntagen ein Poetry Slam stattfindet. Im Gotteshaus tritt jeweils ein junger Dichter gegen den Gemeindepastor Axel Kavalla an. Grundlage des Poetry Slams ist dabei jeweils ein Bibelvers. Zu Gast ist an diesem Sonntag der 25-jährige Tobias Gralke aus Hildesheim.
Einmal holte eine gerade ein Kondom aus einer Tasche, als ihr einer sagte, du, das kann ich gerade nicht. Einmal küsste eine überraschend auf dem Fahrersitz und sie sagte danach, dass sie es nicht gebraucht hätte, aber es sei schon okay.
Und Pfarrer Kavalla hält dagegen.
Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Schön doof, kannst du sagen, wenn du das machst, ertragen und glauben und hoffen und dulden, dann denkt doch jeder, du hast die Schulden, hast du Geduld? Bist du schuld?
Insgesamt rund 8 Minuten tragen die beiden ihre moderne Lyrik vor. Ein Projekt, das Axel Kavalla ganz bewusst ins Reformationsjahr gelegt hat.
Die Idee, die dahinter liegt, ist, Martin Luther und die Reformatoren haben sich stark engagiert, die Predigten auf Deutsch zu halten. Und dieses 500 Jahre danach wirklich auch umzusetzen, bedeutet für mich, die Sprache von heute auch wahrzunehmen.
Die jungen Poetry Slammer bewegen sich sonst in einer ganz anderen Szene. Doch von den Auftritten in der Kirche waren alle angetan.
Ich bin jetzt auch nicht ganz bibelfremd groß geworden oder so,
sagt Tobias Gralke.
Aber finde schon immer wieder so Stellen, die mich interessieren, sei das sprachlich oder sei das motivisch. Oder dann interessiert es mich, glaube ich, auch einfach kulturgeschichtlich, weil ganz viel von dem, was da drin niedergeschrieben wurde, findet sich in so vielen Bereichen und das finde ich natürlich wahnsinnig interessant.
Das Projekt ist auch eine Antwort auf die Krise des Gottesdienstes. Denn bundesweit sinkt die Quote jener Mitglieder, die sonntags in die Kirche kommen, immer weiter. Zurzeit liegt sie in der evangelischen Kirche an einem durchschnittlichen Sonntag bei 3,3%. Fast 200.000 Gottesdienstbesucher weniger als noch vor 10 Jahren. Neue Wege sind gefragt.
Wir können uns nicht mehr oder immer weniger darauf verlassen, dass Menschen treu in den Gottesdienst kommen, die einfach jeden Sonntag kommen, ohne darüber nachzudenken, was da passiert. Und da, denke ich, müssen wir tatsächlich gucken, welche Gottesdienstformen bieten wir an, um auch die Menschen zu locken und zu reizen, sich mit dem Wort Gottes, aber auch mit ihrer eigenen Spiritualität so auseinanderzusetzen und anknüpfen zu können, wo sie tatsächlich auch was für ihr Herz bekommen und nicht nur für ihr Herz, sondern auch für ihren Kopf.
Gemeindepastor Axel Kavalla im Beitrag von Michael Hollenbach. Sie war von Anfang an auch umstritten, die liberale Ibn Rushd Goethe-Moschee in Berlin. Vor einer Woche wurde sie eröffnet mit einem Freitagsgebet, das von einem Imam und einer Imamin geleitet wurde. Die Frau trug dabei kein Kopftuch. Für viele Muslime ein Hoffnungszeichen, für viele Muslime aber auch eine Provokation. Schnell kursierten Hasskommentare in den sozialen Medien, es gab Kritik von der obersten Fatwa-Behörde in Ägypten und auch die türkische Religionsbehörde Diyanet verurteilte die neue Moschee. Unsere Kommentatorin Canan Topçu kann die Schärfe der Debatte nicht nachvollziehen.
Das darf doch nicht wahr sein, habe ich gedacht, als ich mitbekam, dass die ägyptische Fatwa-Behörde Dar al-Ifta erklärt hatte, es verstoße gegen die Glaubenspflichten, wenn Frauen kein Kopftuch in der Moschee tragen würden. Besonders verwerflich sei es, wenn Frauen und Männer gemeinsam beteten. Denn der Islam verbiete Körperkontakt zwischen Männern und Frauen während des Gebetes. Die kleine Moscheegemeinde von Ceyran Ateş scheint offensichtlich ernst genommen zu werden. Anders kann ich mir die Stellungnahme der Rechtsabteilung der Al-Azhar-Universität nicht erklären. Dass sich auch die türkische Religionsbehörde Diyanet zu Wort gemeldet hat, ist wiederum der beste Beweis dafür, dass sich diese theologische Instanz vor den Karren des türkischen Staatspräsidenten Erdogan spannen lässt und sich einmischt in die Angelegenheiten der Muslime hierzulande. Die Moscheeeröffnung nutzt Diyanet einmal mehr, gegen die umstrittene Bewegung des Predigers Fethullah Gülen zu hetzen. Die als Frauenrechtlerin bekannte Ceyran Ateş ist zur Zielscheibe von vielen geworden, weil sie eine sogenannte liberale Moschee eröffnet hat. Mehr als die Statements aus Kairo und Ankara erschrecken mich die heftigen Reaktionen von Muslimen in Deutschland. Auch von Muslimen, die bei jeder Gelegenheit nicht müde werden zu erklären, dass der Islam friedlich sei. Dass Ateş mit so viel Hass und Häme überschüttet wird, ist unverhältnismäßig. Diese Reaktion hängt zum einen mit ihrer Islaminterpretation zusammen, zum anderen aber auch damit, dass sie selbst immer die aus ihrer Sicht konservativen Muslime verspottet hat. Verständlich also der Ärger ihrer Kritiker. Diese werfen ihr vor, sie präsentiere sich als gläubige Muslima und mache nun mit ihrer liberalen Interpretation des Islam nicht nur in den Medien Furore. Man muss Ceyran Ateş und ihre Ansichten über den liberalen bzw. reformierten Islam nicht mögen. Außerdem sind Kritik und ziviler Protest in einer Demokratie legitim. Nicht nachvollziehbar aber ist, warum hierzulande der Islam nicht auch anders als in der von orthodoxen und konservativen Instanzen vorgegebenen Weise praktiziert werden soll. Auch wenn konservative Muslime die Deutungshoheit für sich beanspruchen, es gibt bekanntlich nicht den Islam. Die Glaubenspraxis in den unterschiedlichen Teilen der Welt zeigt doch, wie vielfältig diese Religion gelebt wird. Dass konservative Muslime und Religionsbehörden so massiv auf Ateş und ihre kleine Gemeinde reagieren, sagt viel mehr über sie selbst aus. Nämlich, wie sehr sie verunsichert sind und wie sehr sie sich bedroht fühlen von einer anderen Auslegung ihrer Religion. Diese Auseinandersetzung um Ceyran Ateş und ihre Moscheegemeinde macht aber noch etwas anderes deutlich. Es gibt auch Stimmen hierzulande, die sagen, wir sind zwar damit nicht einverstanden, aber Vielfalt im Islam muss in diesem Land möglich sein. Recht haben sie. Die Verfechter des liberalen Islams tun niemandem weh. Von ihnen geht keine Gewalt aus. Daher, lass doch die Moschee im Kiez und andere ihren Glauben so praktizieren, wie sie es für richtig halten.
Ein Kommentar von Canan Topçu, gelesen von Astrid Fietz. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Ein Gesetzentwurf der niedersächsischen Landesregierung zur Lockerung des Bestattungswesens stößt auf Einwände bei den evangelischen Landeskirchen. Kritisiert wurde vor allem, dass danach künftig das Verstreuen der Asche auf einem dafür vorgesehenen Feld eines Friedhofs erlaubt werden soll. Dabei stelle sich die Frage, ob die Totenruhe hinreichend gewährleistet sei, heißt es in einer Stellungnahme der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen. Aus ethischen Gründen lehnen die Unterzeichner das Verstreuen ab. Gleiches gelte für die Herstellung eines Diamanten aus Teilen der Asche. Der Gesetzentwurf hatte hingegen geltend gemacht, es widerspreche der Menschenwürde, wenn der Gesetzgeber die Möglichkeit einer erdfreien Bestattung verweigere. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat Frauen ermuntert, Führungspositionen in der katholischen Kirche anzustreben. Hier gebe es auf allen Ebenen Nachholbedarf, von der Pfarrei bis zum Vatikan, sagte Marx bei einer Veranstaltung in München. Zu allen Aufgaben, die nicht an ein Weiheamt geknüpft seien, müssten Frauen gleichberechtigt Zugang haben und darin gefördert werden, unterstrich Marx. Sozialwissenschaftliche Forschungen hätten gezeigt, dass geschlechtlich gemischte Arbeitsgruppen zu besseren Ergebnissen kämen. Daher wäre es geradezu unvernünftig, auf die Kompetenzen von Frauen in der Kirche zu verzichten. Die Debatte um das päpstliche Schreiben Amoris Laetitia geht weiter. Vier Kardinäle, darunter zwei Deutsche, haben um eine Audienz beim Papst gebeten. In einem Brief an Franziskus verlangen sie eine öffentliche Klarstellung zu seiner Auffassung der Ehelehre, die aus ihrer Sicht zu liberal ist. Im Zentrum der Debatte steht die Frage, ob wieder verheiratete Geschiedene in Einzelfällen zur Kommunion zugelassen werden dürfen. Nach Worten des emeritierten Erzbischofs von Bologna, Carlo Caffara, leben diese objektiv und öffentlich in einer Situation schwerer Sünde. Zur Begründung des Gesprächswunsches schrieb Caffara im Namen aller vier Kardinäle, inzwischen erlaubten einzelne Bischofskonferenzen, was das Lehramt der Kirche nie gebilligt habe. Die Folge sei eine widersprüchliche Praxis, so dass derselbe Sachverhalt in Polen als Sünde und in Deutschland als gut gelte. Die Deutsche Bischofskonferenz hatte sich für eine Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zur Kommunion in begründeten Einzelfällen ausgesprochen. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, sieht im Brief der vier Kardinäle ein bemerkenswertes Maß an Untreue gegenüber Franziskus. Es werde eigens betont, dass niemand von den Autoren den Primat des amtierenden Papstes in Frage stelle, als ob man das dann noch extra erwähnen müsste, so Sternberg. Der Streit über das auf dem neuen Berliner Stadtschloss geplante Kuppelkreuz ist offenbar entschieden. Das Humboldt-Forum, das in den Nachbau des historischen Gebäudes einziehen soll, werde trotz der Kritik der vergangenen Wochen von einem Kreuz gekrönt, sagte ein Sprecher der Stiftung. Somit werde die Kuppel auf dem Berliner Schloss originalgetreu rekonstruiert, auch mit dem dazugehörigen Kreuz. Evangelische und katholische Kirche begrüßten die Entscheidung. In den vergangenen Wochen hatte es teils scharfe Kritik an den Plänen für das Kreuz gegeben. Ausgelöst wurde die Debatte durch eine Stellungnahme der Berliner Stiftung Zukunft. Diese hatte erklärt, das geplante Kreuz gefährde den Dialog der Kulturen und Religionen. Unterstützung erhielt die Stiftung von Vertretern der Grünen und der Linken. Das Humboldt-Forum soll 2019 eröffnet werden. Den von unabhängigen Experten und dem Zentralrat der Juden geforderten Antisemitismusbeauftragten auf Bundesebene wird es in dieser Wahlperiode nicht mehr geben. Der Bundestag fasste am Mittwoch keinen entsprechenden Beschluss. Das Parlament beriet in Berlin in einer einstündigen Debatte über den im April vorgelegten Bericht des Expertenkreises Antisemitismus, der einen Sonderbeauftragten empfiehlt. Über einen Antrag der Grünen, der darauf zielte, die Empfehlung nun auch umzusetzen, wurde nicht abgestimmt. Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass Antisemitismus in allen Bevölkerungsschichten vorkomme. Zugenommen hätten insbesondere die Hasskommentare in den sozialen Netzwerken.
Und soweit die Meldungen. Er stehe für Gewissensfreiheit, Urteilskraft und Zivilcourage, habe sich weder dem Kaiser noch dem Papst gebeugt. In einem Vortrag zum 500. Reformationsjubiläum würdigte Kulturstaatsministerin Monika Grütters Martin Luther als Erneuerer des Glaubens, aber auch als zweifelnden und suchenden Menschen. Sie, die bekennende Katholikin. Es war eine Rede im Rahmen des traditionellen Sommerempfangs des Sprengels Hannover in der Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannes. Erstmals geladen hatte die neue Landessuperintendentin der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Petra Bahr. Karin Cionara war für uns dabei. Ein milder Sommerabend in Hannover. Nach dem Festvortrag zum Reformationsjubiläum in der Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannes sitzen die beiden Freundinnen eng beieinander, unter freiem Himmel am Brunnenrand vor dem Gotteshaus. Die evangelische Regionalbischöfin Petra Bahr und ihr Ehrengast, die CDU-Politikerin und Kulturstaatsministerin Monika Grütters, eine bekennende Katholikin. Ganz ein Herz und eine Seele, so wie es die Ministerin zuvor auf der Kanzel mit einem Lutherwort beschrieben hatte.
Das Reformationsjubiläum im Zeichen von Verständigung und Versöhnung zu begehen, gerade auch zwischen unseren zwei Konfessionen, das empfinden viele Gläubige als wohltuend und manchmal braucht es solche Anlässe.
Ein Herz und eine Seele. Als Sprecherin für Kultur gehört die Staatsministerin Monika Grütters auch zum Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Sie weiß, dass sich viele evangelische und katholische Christen in den Gemeinden mehr Ökumene wünschen. Auch wenn es 500 Jahre nach Anbruch der Reformation in theologischen Fragen weiterhin Unterschiede gäbe.
Wichtig ist, dass wir zum Beispiel bei Sakramenten wie der Beichte oder wie dem Ehesakrament, dass wir in solchen die Gläubigen sehr persönlich betreffenden Dingen näher zusammenrücken müssen. Da wünsche ich mir schnellere Schritte. Dann wird die Abendmahlsfrage vielleicht von alleine auf den gemeinsamen Tisch kommen.
Der Bund fördert mit insgesamt rund 50 Millionen Euro einen regelrechten Veranstaltungsmarathon zum Reformationsjubiläum. Darunter die zentralen Ausstellungen in Berlin und Wittenberg. Ein Lutherboom, der bisweilen erschöpfend wirkt. Zumal inzwischen nur noch gut die Hälfte der Deutschen einer der beiden christlichen Konfessionen angehört. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hingegen spricht von einem Höhepunkt der Feierlichkeiten, der weit in die Gesellschaft hineinwirke.
Von einer Müdigkeit, glaube ich, kann keine Rede sein. Ich erlebe das eher als einen produktiven Wettbewerb aller, die sich beteiligen wollen.
In ihrem Festvortrag in Hannover ging es um kulturelle Identität und religiöse Vielfalt. Ein zentrales Erbe, das der Reformator Martin Luther auf den Weg gebracht habe.
Und nur eine Gesellschaft, die mit ihren Werten und Wurzeln ihre eigene Identität pflegt, kann auch dem anderen, sogar dem Fremden, Raum geben, ohne sich dadurch bedroht zu fühlen.
Die Ministerin verwies auf Demokratie und Religionsfreiheit, Werte, die erst errungen werden mussten und die Europa heute prägen.
Wenn das Reformationsgedenken uns für die Zukunft eines lehrt, dann die Bereitschaft, auch anderen Religionen diese Beweglichkeit und Lernfähigkeit zuzugestehen und unseren Beitrag dazu zu leisten, dass dieser Lernprozess diesmal nicht jahrhundertelang dauert.
Als Beispiel nannte Monika Grütters die jüngst eröffnete Moschee in Berlin, die die muslimische Frauenrechtlerin Seyran Atish gegründet hat. Eine Heimat für Frauen und Männer, die sich einen demokratischen, toleranten Islam wünschten.
Je mehr wir uns als Christenheit bewusst sind, in welcher Vielfalt wir auch interkonfessionell aufgestellt sind, umso mehr können wir auch andere Religionen akzeptieren in ihrer jeweiligen Vielfalt.
Propst Martin Tenge ist Mitglied des Hildesheimer Domkapitels. Der katholische Großstadtseelsorger engagiert sich für die Ökumene. Er gehört auch zum Sprecherteam im Hannoverschen Rat der Religionen. Die Kirche und den eigenen Glauben neu zu sehen, das sei für ihn ein wichtiger Impuls, den Martin Luther gesetzt habe. Die Gastgeberin des Abends, Landessuperintendentin Petra Bahr, spricht von einer nachdenklichen Ökumene und von Unterschieden, die man aushalten müsse. Zu einem aufgeklärten Dialog der Konfessionen wie der unterschiedlichen Religionen gehöre schließlich auch der Zweifel. Als Speerspitze gegen Intoleranz und Fundamentalismus.
Und der Zweifel schürt natürlich auch Neugier. Ich will es genauer wissen. Und was mir auch ein Herzensanliegen ist, dass jenseits von religiösen Bedürfnissen auch ein gebildetes Christentum etwas ist, was wir genauso brauchen wie einen gebildeten Islam und ein gebildetes Judentum. Also Vertreter von Religionen, die auch kritisch gegenüber ihren Traditionen selbstbewusst religiös sein können.
Die neue Landessuperintendentin der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Petra Bahr, im Beitrag von Karin Cionara. Über 130 Einsendungen sind eingegangen und die Qualität der Projekte sei so überzeugend gewesen, dass ein Preis nicht ausgereicht hätte. Und so zeichnete die Deutsche Bischofskonferenz gleich drei Initiativen aus, die Fremdenfeindlichkeit und Rassismus erfolgreich bekämpfen. Den Sonderpreis Schule gewann ein Projekt an katholischen Schulen in Hamburg. In der vergangenen Woche war die Preisverleihung in Berlin, Elena Griepentrog berichtet.
مزار ملا ممجان das Hamburger Schulprojekt K21 Mundial mit einer ihrer vielen musikalischen Initiativen, eine westlich-orientalische Band. K21 steht für Kultur und die 21 katholischen Schulen in der Hansestadt. Seit 2016 arbeitet K21 Mundial eng mit Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber zusammen. Die Klassenorchester der katholischen Schulen machen dort mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam Musik und Workshops. Der Hamburger Erzbischof Stefan Heese, Vorsitzender der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz und Juryvorsitzender bei der Überreichung der Urkunde.
Durch die Arbeit von K21 Mondial werden junge Menschen mit und ohne Fluchterfahrung dazu befähigt, gemeinsame Kulturprojekte umzusetzen und so die kulturellen Prägungen des jeweils anderen kennen und schätzen zu lernen.
Es gibt Orchester, Chöre, Opern, Konzert- und Ausstellungsbesuche. Höhepunkte des Projekts sind größere Aufführungen mit bis zu 140 Teilnehmern, an denen sich auch Musiker aus Syrien, dem Iran oder aus Afghanistan beteiligen. Gemeinsam hat man schon eine Neubearbeitung des Händelschen Oratoriums Israel in Ägypten auf die Beine gestellt, ebenso wie das westöstliche Konzert Divan. Die 19-jährige Hamburger Schülerin Madeleine Sadak, selbst aus einer türkisch-syrisch-aramäischen Familie stammend, war dabei und hat einiges für sich mitgenommen.
Dass man dieses mit Fremden, dass man da immer die Vorurteile irgendwo vor sich hat und dass man das auch als Schüler gerade auch vermittelt bekommt von der Gesellschaft, von Eltern, von meinen Eltern speziell auch, kann ich sagen. Und ich deswegen vorsichtig war. Aber dieses Projekt hat mir gezeigt, dass man überall einfach offener sein sollte und sich erstmal ein eigenes Bild verschaffen sollte.
Trotzdem sei der Anfang des Projekts nicht immer einfach gewesen. Manche Schüler hatten Angst, etwas Falsches zu sagen und damit womöglich die Flüchtlinge zu verletzen. Diese wiederum waren es oft nicht gewöhnt, Musikstücke zum Beispiel auch theoretisch durchzuarbeiten. Und am Anfang war natürlich auch die Sprache ein Problem, erzählt Schülerin Fenja Hede.
Man hat sich nicht richtig verstehen können, man hatte ein bisschen Berührungsängste, aber das wurde mit der Zeit. Und jetzt habe ich die meisten heute zum Beispiel nach einer langen Zeit mal wieder gesehen. Und das ist auch total krass, die Veränderung von denen zu sehen. Also auch wie sich die Sprache entwickelt, dass sie offener werden.
Auch ernsthafte Freundschaften seien in diesem Projekt entstanden. Praktika und Wohnungen konnten vermittelt werden. K21 Mondial ist Teil eines Kulturprogramms, das die katholischen Schulen in Hamburg schon seit etlichen Jahren durchführen. Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Elternhäusern sollen so an Kultur herangeführt werden, ebenso an die Stadt Hamburg. Denn an manchen der Schulen in der Hansestadt lernen fast ausschließlich Kinder und Jugendliche aus Einwandererfamilien. Den ersten Preis beim katholischen Preis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus bekam das Projekt Sachwat, Tacheles für Toleranz, von der Caritas Essen. Mit Mitteln des Theaters werden hier sogenannte Stammtischparolen aufs Korn genommen und Gegenstrategien entwickelt, auch in Kneipen. Lobende Worte kamen auch vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx.
Wir als Bischöfe, wir sind ja nicht in der aktiven Arbeit vor Ort. Wir machen Besuche, verleihen Preise, machen ermutigende Worte. Aber die Arbeit vor Ort, die macht ihr ja.
Andere Preisträger waren der Helferkreis für Asylbewerber im Bayerischen Salzweg und die Initiative Bleib Mensch im mecklenburgischen Grevesmühlen. Bleib Mensch, weitgehend getragen von der katholischen Gemeinde Seliger Nils Steensen, steht Asylbewerbern mit Patenschaften, Begegnungsfesten, Kultur- und Sportangeboten und Sprachunterricht hilfreich zur Seite und bemüht sich, sie aktiv zu integrieren. Und zwar unter beträchtlichen Anfeindungen, denn Grevesmühlen gilt als eine Hochburg der Rechtsradikalen. Der Preis der Deutschen Bischofskonferenz gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus unterstützt die Gewinner auch finanziell. Sie wurden mit insgesamt 11.000 Euro honoriert.
Deswegen ist es so wichtig, solche öffentliche Anerkennung zu zeigen und damit sichtbar zu machen, dass wir als ganze Kirche hinter dieser Arbeit stehen und sie weiter unterstützen werden.
Elena Griepentrog über den Preis der Deutschen Bischofskonferenz für Projekte gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Mein Name Andrea Schwitzer. Hier noch ein Hinweis auf die heutige Reportage. Sie begleitet junge Afrikaner zum Gottesdienst in der Evangelischen Kreuzkirche in Hamburg. Die Neun im Quartier, so der Titel der Reportage. Eine Begegnung mit den Geflüchteten, den ansässigen Christen und den Hamburger Nachbarn. Um 17.30 Uhr hier auf NDR Info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.